36 Grad und es wird noch heißer. Mach den Beat nie wieder leiser. 36 Grad.
Dafür müssen wir bezahlen, wenn wir das in den Podcast mit aufnehmen.
Nein, müsste alles gesagt auch.
Wurde nicht erkannt. Okay.
Gesang geht.
Wir sind zurück beim Run Football Sideline Report. Untertitel.
Nicht zu viel Freude, bitte.
Dieser Woche. Das Imperium schlägt zurück. Das war eine Frechheit, was ihr euch da erlaubt habt letzte Woche. Christoph?
Ist der
rechts
so?
An meiner Seite?
So frech
ist er mir gegenüber.
Nicht. So frech, also. Okay, also, ja, führ mal aus. Elaboriere mal. Vielleicht.
Mathis hat uns nicht gesagt, wo er ist, weil er uns nicht mag.
Das ist eine Interpretation.
Also ich meine, der zweite Teil der Aussage stimmt natürlich, aber der erste ist also grob falsch.
Ich wollte deine Privatsphäre schützen, kann aber jetzt sagen, er ist jetzt seit einem Tag wieder komplett auf Arbeit und er sieht uns beiden schon kopfüber im Fjord hängen, wie wir ihn heute behandelt haben. Und damit wisst ihr, wo Mathis im Urlaub war.
Ich bin sensibel, was meine Privatsphäre angeht.
Ja, eben.
Habe ich gehört.
Ja, oder nicht?
Ich habe euch zitiert.
Ach so.
Wollen wir heute auch nochmal ein Sechstel des Podcasts über fucking Taylor Swift sprechen? Oder können wir uns über Football unterhalten?
Woher kommt die Schärfe, also, Mathis?
Da gäbe es noch ein paar Sachen, die man besprechen könnte.
Okay, bitte.
Ich dachte, du kommst hier erholt aus dem Urlaub zurück. Schade.
Ja, wenn ich sehe, was ihr hier mit meinem Podcast-Baby gemacht habt.
Also was natürlich ein gutes Zeichen gewesen wäre als Podcast-Host an dieser Stelle, wenn du jetzt zu Beginn der Übertragung aus den Hosentaschen, ich leide mit dem, was du da mit deinem Mikrofon machst,
jetzt
aus den Hosentaschen zwei Eis geholt hättest für uns beide, da ja die Zuhörer nun wissen, dass du bis ans Lebensende das gesamte Vermögen, was Taylor Swift je erarbeitet hat, in Eis für mich stecken wirst müssen. Da ich recht behalte, it's a true love.
Mm. Das Interview wirkte streckenweise, und ich spreche jetzt von Taylor Swift beim New Heights Podcast, wie wenn eine Erzieherin mit ihrem sitzen gebliebenen Pflegekind spricht. Oh, du kennst einen Anglizismus, das ist, du bist so toll.
Ich hab's leider noch nicht geguckt.
Eine Erzieherin.
An dieser Stelle Shoutout an alle Menschen, die mir immer wieder sagen, guckst dir jetzt endlich an,
ja.
Es passiert.
Du liest so viel Nachrichten. Du hast vorhin dich schon wieder ganz viel mit US-Politik. Deswegen hast du auch 10-mal EU-Import gesagt letzte Woche, statt E-Import.
Hab ich das gesagt?
Ja. Oh, ich bin fast noch enttäuschter von dir, Christian, dass es dir nicht einmal aufgefallen ist.
Machen wir jetzt eine Kritik von deinem...
Machen wir. Du kriegst das jetzt alles aufs Brot geschmiert. Von der eigenen 97-Yard-Linie, Christoph. Wo ist die denn?
Das habe ich on-air mir schon gedacht, was erzählt er gerade, aber ich wollte den Flow nicht durchbrechen. Mhm.
Okay. Oh, jeder Zuhörer hat das 100% verstanden.
Ja, ist Jameson Wong immer noch dein Lieblingsquarterback?
Natürlich. Daran wird sich nie was ändern. Bin nicht so ein Fähnchen, was im Wind hin und her schwenkt, aber du willst wahrscheinlich auf die Partie letzte Woche ansprechen.
Frankfurt.
Jameson Wong.
Quarterback, der nicht in den Playoffs.
Der ELF-Coach.
Eigentlich möchte ich darüber sprechen, wie ihr 7 Minuten gebraucht habt, um meine Urlaubsstimmung. Nein, eigentlich möchte ich darüber sprechen, was kommendes Wochenende passiert. Denn wir haben einen Playoff-Picture. Und zwar zum ersten Mal in diesem Kalenderjahr eines, das Aussagekraft hat, weil es tatsächlich so passieren wird. Nach Siegen am vergangenen Wochenende am Samstag sind die Vienna Vikings auf der 1 und die Munich Ravens auf der 2 safe in der Postseason. 3-6 am Samstag. Die Stuttgart Surge, die sich noch vorbeigeschoben haben auf den dritten Rang in den Playoff-Rankings, empfangen die Madrid Bravos und die Nordic Storm spielen gegen die Rhein Fire. Zum dritten Mal in dieser Saison, zweiten Mal innerhalb von 7 Tagen. Ihr habt es schon ausgeführt gehabt vergangene Woche. Das war streckenweise verständlich, die Playoff-Szenarien. Es ist jetzt so, dass wir die 6 Playoff-Teams kennen.
Ja.
Und ich glaube, ich stelle es einfach mal so in den Raum, wir sind sehr happy mit dem halben Dutzend, das es in die Postseason geschafft hat.
Yes. Also das sind die 6 besten Football-Teams dieser Saison. Und die haben es in die Postseason geschafft. Shoutout an 2 Teams, die möchte ich noch nennen, die es eventuell verdient hätten. Die Frankfurt Galaxy, wenn sie nicht so inconsistent wären und Jameson Wong früher zu sich geholt hätten. Und als zweites Team die Paris Musketeers, die...
Wenn sie nicht so inkonstant wären.
Wenn sie... ja, ein, zwei Spiele irgendwo auf dem Weg gewonnen hätte, hätten die machbar gewesen wären. Und ich meine jetzt nicht, die hatten einen schweren Schedule mit Stuttgart und Wien, jeweils zweimal gespielt und Rheinfire zweimal gespielt, also vielleicht sogar den schwersten Schedule der Liga. Ich habe jetzt nicht den SOS, das offizielle Strength of Schedule Ranking, mir angeschaut, sondern rede vor mich hin.
Macht mal lieber die Abkürzung dafür, das mit den Anglizismen geht schief.
Ja.
Kommen wir später.
Auf jeden Fall von zwei Teams, die ich gerne gesehen hätte, musste ich mich verabschieden, aber am Ende sind sie auch zu Recht nicht dabei.
Ach so.
Weil diese sechs Teams einfach ein Stück besser sind als die anderen.
Siehst du das genauso?
Also Paris fehlt mir auch. Anthony Mahungu hat viel Football gespielt. Ich finde, die Welt ist ein guter Ort, wenn Anthony Mahungu viel Football spielt, weil er einfach fit war diese Saison. Das hat mir deshalb ein bisschen Schmerzen bereitet, den nicht sehen zu können. Sind das die besten sechs? Ich habe heute in unserem Editorial Meeting, unsere Redaktionskonferenz, einen wunderbaren Insight gehört, ohne den jetzt weiter auszuführen. Wurde da die These in den Raum gestellt, dass mittelmäßige Football-Teams vielleicht um die Playoffs gegeneinander spielen. Da sind nicht alle gleich gut von den Teams, die in diesem Playoff-Picture zu sehen sind. Und das sage nicht ich, sondern das sagen Teams, die daran beteiligt sind. Und deshalb bin ich sehr gespannt, ob die erste Runde, die Wildcard, spannend wird, weil ich glaube, da ist eine Fälle zu sehen. Und ich bin gespannt, welches der Teams zeigen wird, dass eine Fälle da ist. Aber ich kann mir kein Team vorstellen, was ich dieses Jahr gesehen habe, was besser dastehen sollte und am kommenden Wochenende eine Playoff-Partie spielen sollte, als die vier, die jetzt am ersten Wochenende im Einsatz sein werden. Ich habe
da hast du in den letzten drei Sätzen nochmal ganz präzise was mit Inhalt.
Sehr gerne.
Wollen wir noch einmal drüber sprechen, wie es dazu gekommen ist? Denn während ich versucht habe, mich auch langfristig und nachwirkend zu erholen, wart ihr Arbeits...
Scheint nicht viel gebracht zu haben.
Nee. Wart ihr... Ja, an wem liegt's wohl? Wart ihr arbeitstechnisch unterwegs? Dazu in ein, zwei Minuten mehr. Wir fangen aber an am Samstag. Nur ganz kurz. Paris verliert gegen Wien. Verliert dadurch einen Playoff-Spot. Wien mit einer wieder fast perfekten Saison. Nur einmal verloren gegen Rheinfire. Yes. Wo man im Nachhinein immer noch sagen muss, wie ist das eigentlich passiert? Wien, die Vikings, wieder mal der Number One Seed, wieder mal als vielleicht der Top-Favorit in die Playoffs. Über die sprechen wir kommende Woche mehr, wenn wir dann wissen, gegen wen die Vikings dann ran dürfen in den, im Halbfinalspiel. Und Paris raus. Dadurch hat, und jetzt springen wir zu eurem Spiel, schon am Samstagabend eure Partie jede Brisanz und eigentlich auch Relevanz verloren gehabt. Du hast mir... ja, waren es traurige, waren es deprimierte Nachrichten geschrieben, was mache ich eigentlich hier in Duisburg? Also ich umschreibe grob, denn Rheinfire gegen Nordic Storm war ein Schaulaufen für das Wildcard-Spiel, was 7 Tage später stattfindet.
Ich sage den einen Satz, weil ich das nach Ende der Sendung immer gesagt habe, zu jedem, der da noch rumlief, habe ich gesagt, oh Gott, ich bin so glücklich, ich habe es ungefähr genauso gesagt, oh Gott, ich bin so glücklich, dass ich einfach voll durchgezogen habe und das, obwohl es um rein gar nichts ging, es ging um gar nichts und trotzdem haben die sich einfach 100% um die Ohren gegeben. Und natürlich ging es nicht ganz um gar nichts, aber eigentlich ging es wirklich um gar nichts. Und trotzdem haben die nicht Schaulauf gemacht, sondern, ja, es ist ja so, klar, ja, den Playoff-Seed von Nordic, also die könnten wir jetzt auf 3 sehen, anstatt auf 4. Und damit würde dann der nächste Gegner sich verändern können. Aber das war verrückt, dass die so Football gespielt haben.
Ich will das nochmal ganz kurz erklären für euch, wenn ihr nicht so tief drin seid im Playoff-Picture. Also es war wirklich egal, wer von diesen beiden Teams gewinnt. Es war klar, die treffen entweder als Seed 3 gegen 6 oder als Seed 4 gegen 5 auf jeden Fall wieder aufeinander. Wenn jetzt Bayern gegen Dortmund spielt und die spielen eine Woche später wieder gegeneinander, dann geben die beiden Spielen Vollgas. Beim Football macht es tatsächlich keinen Sinn, weil das Verletzungsrisiko bei jedem Play da ist und weil das nächste Spiel ein Playoff-Spiel ist und man sich im Football nicht zu viel zeigen möchte. Also jeder Spielzug, den man offensiv sowie defensiv durchführt, der zeigt dem Gegner etwas. Entweder ein Play, was man denkt, das funktioniert gut, ein Look, aus dem man verschiedene Plays laufen kann, also eine Aufstellung, aus der man verschiedene Plays machen kann, wo der Gegner danach die Woche über den Film anschauen kann und sagen kann, oh, das ist aber interessant, was die da machen. Lass uns das doch mal so und so kontern. Deswegen war es dreifach überraschend. Zuerst, es ging um nichts. Zweitens, hohes Verletzungsrisiko. Und drittens, man gibt dem Gegner Informationen über sich preis, wenn man dieses Spiel mit hohem Tempo spielt. Aber die haben einfach Vollgas gegeben. Es war geil. Es war ein geiles Footballspiel.
Wie ist es denn zu dem 27-19 Sieg gekommen? Denn das ist zumindest mal vom Auswärtsteam, den Nordic Storm, sehr viel weniger offensive Produktion, als wir es über weite Strecken der Saison gesehen haben. Wie hat Ryan Fire die Partie gewonnen? Christian, du warst im Ü-Wagen.
Lautstärke.
Du hast das Spiel hoffentlich gesehen. Christoph, du warst am Seitenrand und hast das Spiel definitiv gesehen.
Ja. Ich schaue in meine Unterlagen. Ob ich
alle haben sich beklagt. Icke hat sich beklagt, Flo laut, hat sich beklagt.
Jadrian
sobald hat sich Jadrian Clark, der Ex-Quarterback von Ryan Fire, hat dieses Stadion noch nie so laut erlebt, während er drauf stand. Während er drauf stand, weil wenn die Offense auf dem Feld ist, dann ist es dort leise. Aber jetzt war der Quarterback von Nordic Storm und nicht mehr wie in den letzten zwei Jahren von Ryan Fire. Und plötzlich sind da 10.000 Leute fast, oder es waren sogar 10.000.
10.100,
sind ja wirklich ausgerastet, sobald er das Feld betreten hat. Er hat genauso wenig verstanden wie Icke, während
im
ja,
Leben.
Ja, wie Icke, wenn ich ihm aufs Ohr was gesagt habe. Das war einfach zu laut. Die hatten massive Probleme mit der Playclock, die auch ausgefallen ist.
Die hat einfach nicht stattgefunden.
Für die war es auch zu laut.
Für die war es auch zu laut. Die haben sie nicht zum Laufen.
Also, er wusste einfach nicht, wie viel Zeit die teilweise noch haben. Dann hat ein Schiri mit Handsignalen dem gezeigt, hey, in ein paar Sekunden müsst ihr den Ball snappen, hat zu ein paar False-Start-Penalties geführt. Also es war wirklich 12 laut.
Strafen für Nordic Storm oder gegen Nordic Storm. Ja.
3 False-Start-Penalties bis zum dritten Quarter, dann habe ich aufgehört zu tracken. In jedem Quarter einmal.
Ist ärgerlich. Ich will nicht sagen, es ist exorbitant viel. Ich hatte das Gefühl, es wären mehr als 3. Aber ist vermeidbar, wenn sie nächste Woche zu Hause spielen.
Jadrian Clark hat 3-mal den Ball gelaufen und 59-mal den Ball geworfen. Für phänomenale 392 Yards, 3 Touchdowns. Gut, dazu noch eine Interception. Das ist dann vom Yards pro Wurf gar nicht mehr so glorreich. Aber wenn man sich nur diese Statistiken anguckt, möchte man meinen, da wären doch mehr drin als 19 Punkte. Simon Fons hat 8 Bälle gefangen für 140 Yards und 3 Touchdowns. Was hat denn Brandon Noble dir gesagt, warum das in der Offensive nicht gut lief, Christoph?
Ja, da würde ich sagen, niemand kann Brandon Noble besser zitieren als Brandon Noble selbst. Hören wir uns doch mal an.
You have a couple of problems today to score in the red zone. You had a couple of trips. What do you have to fix to make this better?
Well, I'm on defense, so I'm going to not talk about that. You can talk to somebody else about it. I mean, look, one of the things when you're going into the playoffs, right, you want to start playing your best football. We definitely have to finish on offense. And defensively, we did a good job at the beginning, but it got a little loose there at the end, so we got to tighten up on our end, too.
I tell you what, people who heard you now the first time saw a football game, and now they heard a game. A guy who's hearing like football. Always you're sounding fun, like man. Football. Always thanks.
Ja, Christoph, also, was ist da denn passiert? War das auch zu laut?
Da war vielleicht lag's daran, dass mein Kopf einfach nach 75 Minuten ein bisschen durch den Wind war und vielleicht Englisch for Runaways, Englisch für Reingefallene in dem Moment kurz durchgeschlagen hat. Ich habe mit Brandon Noble danach gesprochen, er hat das ja nicht bemerkt, hat er gesagt, dass ich da immer so weggeraucht bin im englischen
Sprachgebrauch. Er ist ein sehr, sehr freundlicher Mensch, der über sowas hinwegsehen kann. Also nochmal, es war wirklich ein spürbarer Unterschied, was die Lautstärke anging.
Absolut. Und was noch ein Aspekt ist, Red Zone Trips in der ersten Halbzeit, 2 von 5. Nordic Storm, ich habe die zweite Halbzeit jetzt nicht mehr getrackt, aber es wird nicht besser gewesen sein. Entweder sind sie nicht in die Red Zone gekommen oder sie haben nicht effektiver gescored, weil es fielen nicht viele Punkte für sie in der zweiten Halbzeit. Aber das ist auch einfach erklärlich. Sie sind halt schon ein sehr eindimensionales Team und das soll überhaupt nicht etwas schlecht reden, weil die Dimension ist nach Madrid der zweitbeste in der Liga, nämlich das Passing Game.
Ja.
Exakt. Passing Game. Das ist auch in dem Spiel klar geworden, dass Fons einfach 3 Touchdowns gemacht hat. Diese 3 Typen, die sie da haben, die Pass-Receiver, Fons, der Tight End.
Botella Moreno.
Botella
Moreno.
Ich habe Ärger bekommen.
Und Botella Moreno
und Beaulieu.
Beaulieu.
Beaulieu haben wir mal gehört.
Die sind schon krass gut. Ich habe es in der Playoff-Vorbereitung für mich mal rausgesucht. First Down Rushes, die Percentage der Plays, die Nordic Storm damit erzielt. Also insgesamt der Anzahl First Downs. Wie viele davon sind durch ein Laufspiel? Mit Abstand, mit ganz weitem Abstand in der Liga, von denen, die noch in Playoffs sind, hinten 26% nur. Passing mit weitem Abstand die 1, 66%. Und die spielen die meisten Fourth Downs. 92.
Mit was holen sie die restlichen
8%? Fourth Downs. Sie spielen die meisten Fourth Downs mit Abstand.
Ja, ja, gut, aber ja, die aber müssen sie auch entweder laufen oder werfen.
Es ging ja darum.
Ja, gut, das wird halt einfach auf der ELF-Statistikseite.
Strafen.
Ja, Strafen, ja, muss Strafen sein. Und Strafen natürlich noch, ja. Ich hab mir die Rechenfehler, die hätte halt ich ja nicht drüber nachgedacht. Aber was ich damit sagen
du will. Du hast heute schon in unserer, was hast du vorhin gesagt?
Sag mal.
Nicht in unserer Redaktionskonferenz, sondern was war der Begriff?
Editorial.
In unserem Editorial-Meeting. Jetzt kannst du auf einmal Englisch. Ja. Da hast du schon mal was reingeworfen, was innerhalb von 0,7 Sekunden doppelt widerlegt wurde. Also, aber schön, dass du dich auf die Playoffs vorbereitest.
Mattes, du schießt heute ja was.
Wie jede Woche.
Ich habe eine ganze Woche im Holster hier.
Sie sind wahnsinnig gut, aber ihnen tut schon weh, dass sowohl Tunga, der jetzt ohne Boot wieder unterwegs ist, als auch Genmark Heath einfach nicht dabei sind. Also der zweite Running Back, den sie haben aus Großbritannien. Das macht es schwer, vor allem wenn du dann auswärts bist und das einfach so verdammt laut ist und die Shotclock nicht funktioniert, was wirklich einen Unterschied macht.
War das auch bei den Ryanfire mit der Shotclock?
Das war auch bei Ryanfire mit der Shotclock, das ist vollkommen korrekt. Aber der Unterschied zwischen es ist so laut, dass du dich selbst nicht hörst und Stecknadel leise, das was nämlich dann in Düsseldorf der zweite Aggregatzustand ist, das ist bemerkenswert.
Mach noch weiter weg, genau, damit man dich gern hört. Aber glorreich, und ich gucke jetzt nur auf die Statistiken, weil ich von euch wissen möchte, wie die zustande gekommen sind, war das, was die Ryan Fire offensiv gemacht haben, nun definitiv nicht.
Nö.
Es gab einen Screenpass auf Jonathan Scott, 60 Yards knapp, ein bisschen mehr vielleicht.
Haben wir gerade auch gelernt.
Das war fast die Hälfte von dem, was Jeffries gemacht hat. Das war weit mehr als die Hälfte der Yards, die Scott gefangen hat. Das Laufspiel wieder mal, naja, wie haben die denn gewonnen? War es nur die Mentalität? Weil ihr habt gesagt, 60 Minuten sind die sich da mit den Helmen gegeneinander die Köpfe eingelaufen.
Tja. Also am Ende war es ein Game of Inches. Es waren ein paar, also Ryanfire hat ein Comeback gestartet, die lagen nämlich hoch zurück, plötzlich im dritten Quarter, hat ein Comeback gestartet, am Ende hat es nicht gereicht. Und das ist nicht schlimm in diesem Spiel, weil die sind bei Fourth Down dafür gegangen und solche Sachen. Die wollten wirklich noch um jeden Preis gewinnen, aber es war auch ein bisschen kopflos.
Kurz ein Christoph im Englisch-Moment.
Es war ein bisschen kopflos. Und was ich damit meine, zum Beispiel, die hatten noch andere Ziele, die du in einem Playoff-Spiel nicht hast. Clark hat sehr auffällig häufig Botea Moreno in der Endzone gesucht, sein Tight End, der einfach auch ein guter Buddy von ihm ist. Und Botea Moreno hat uns vor dem Spiel gesagt, ja, er hätte halt gern noch 20 Touchdowns. Dazu hätte er 4 machen müssen in dem Spiel. Das waren Plays teilweise, wo er den Ball dahin zwingt, was nicht so Sinn macht. Die haben einfach das ein bisschen laufen lassen, was Jadrian Clark, der Quarterback, einfach oft macht. Der übernimmt
Nordic Storm ja nicht gut kann, das Laufen.
Der übernimmt dann selbst die Zügel und macht einfach ein bisschen, was er will. John Schub hat uns das schon ein, zwei Mal erklärt, dass er, oder Jadrian
ihm sehr auch, vertraut, ja.
Ja, die vertrauen sich da, aber ich weiß auch nicht, ob es immer so gut ist.
Da will ich eben mal kurz reingehen, weil das ist ja wirklich, also das bleibt für mich von diesem unerklärlichen Spiel hängen. Unerklärlich deshalb, weil die einfach 100% gespielt haben, beide. Alle Starter die ganze Zeit draußen. Ja. Was hat das jetzt angerichtet? Was macht das jetzt? Die haben die vier Nordic Storm. Die spielen zu Hause. Natürlich wird es dadurch ein ganz anderes Spiel, weil das Publikum ist für sie. Aber wir wissen auch, da werden auch wieder 350 Ryanfire-Fans sein. Geht Nordic aus der Partie wirklich raus mit dem Wissen, ja, wir haben bewusst, wenn wir zu uns ehrlich sind, nur 85% den Fuß auf dem Gas gehabt. Oder haben sie 100% gespielt und jeden mit dem Gefühl raus, oh shit, we are in trouble. Wir haben gegen die verloren, obwohl wir 100% gespielt haben.
Jetzt wäre cool, wenn wir jemanden an der Seitenlinie gehabt hätten, der uns sagen kann, was die Nordic Storm nach dem Spiel für einen Eindruck gemacht haben.
Ja, gut, lass mich doch mal überlegen. Also ich habe nur, dass ich auf der Ryanfire-Seite stand und wir ja immer auch Nachlauf noch produzieren, habe ich nur viel mit Ryanfire-Leuten gesprochen. Jadrian war sehr locker, der wirkte nicht gebrochen oder irgendwie verunsichert, sondern der fand es einfach toll, in Düsseldorf wieder spielen zu können, vor seiner Crowd.
Duisburg.
Danke, Duisburg. Das ist nämlich auch seine Crowd. Das kann man tatsächlich auch sagen, auch wenn es ein Heimspiel war und es war laut, wenn er auf dem Feld war. Die Leute lieben ihn da immer noch.
Ja.
Ich habe Brandon Noble danach nicht mehr gesprochen und John Schub war auch weg. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass da ein bisschen der Zweifel jetzt reinkriecht.
Gelassen und entspannt sind die sicher nicht. Ich glaube, die haben sich einen Sieg erhofft. Die haben auch auf Sieg gespielt. Zu keinem Zeitpunkt haben die wirklich den Fuß vom Gas genommen. Ich meine nur, die haben vielleicht nicht immer die schlauste Entscheidung getroffen im Playcalling und so weiter. Aber
nicht mehr,
es waren zwei sehr enge Spiele. Auch schon das Hinspiel in Kopenhagen damals. Und ich erwarte auch in den Playoffs jetzt ein enges Spiel, weil die Teams offensichtlich einfach auf Augenhöhe sind.
Ich bin gespannt.
Ich glaube nicht, dass sie jetzt am Boden zerstört sind nach dieser Niederlage. Aber dass sie so denken, oh, das wird unangenehm nächste Woche, davon gehe ich aus, ja.
Also zwei Sätze, damit will ich dich mal reinholen. Falls ihr euch wundert, warum wir vielleicht ein bisschen manchmal heute Wortsalat haben, in diesem Raum funktioniert normalerweise die Klimaanlage, heute nicht. Wir sind hier sehr am Braten. Das ist wie der Frosch, der im Wasser sitzt und nicht merkt, dass er langsam erwärmt wird.
Ich merke das.
Ja, du merkst. Danke.
Warum sitzen wir überhaupt hier?
Ja, weil einfach.
Welcher Spezialist? Was ist denn passiert in den letzten 7 Tagen?
Ja, wir haben den Raum gewechselt in Mattes Abwesenheit.
Wir haben den Raum in Mattes Abwesenheit.
Er ist offensichtlich not amused.
Also über die gesamte Zeit, über die beiden Spiele, die es jetzt gab, also über diese 60 Minuten.
120.
Danke, 120, exakt. Der Punkt. Das ist die Frage an dich. Hast du den Eindruck, dass die wirklich immer noch so nah beieinander sind wie in den ersten 20 Minuten? Oder ob nicht ein Team das andere Team langsam ein bisschen ausfigert?
In den ersten 20 Minuten des ersten Spiels?
Wer hat da überhaupt geführt?
Ja, also zur Halbzeit hat Ryan Fair geführt. Wer nach 20 Minuten geführt hat, weiß ich jetzt nicht.
Nein, da hat Nordic ein Comeback gehabt.
Ja, genau. Ja,
auch Double Digit.
Du wolltest darauf raus, dass Nordic am Anfang wohl besser war. Ich glaube,
meinst du die Saison?
Also Nordic. Christian sagte, sie sind auf Augenhöhe, da wird ein spannendes Spiel. Ich bin mir nicht sicher, ob nicht nach 2 Spielen beide Teams dastehen, dass man vielleicht sagt, okay, Ryan Fire hat gerade ein bisschen was herausgefunden, wie man Nordic Storm schlagen kann. Also
ich würde schon sagen, als jemand, der nicht vor Ort war und das Spiel nicht gesehen und nicht erlebt hat, wie ihr beide es gesehen habt, dass Nordic Storm die ganze Saison über ein besseres Team war. Mhm. Im ersten Aufeinandertreffen in Kopenhagen, was du angesprochen hast, das war ein außergewöhnliches Spiel, auch für Jadrian Clarke, und er ist nun mal eben der Fokusspieler in diesem Aufeinandertreffen auf mentaler Ebene. Das scheint beim Rückspiel jetzt genauso gewesen zu sein, aber diese Lücke zwischen den Ryan Fire, die sehr weit unter vielleicht ihren Möglichkeiten gespielt haben oder unter ihren Erwartungen, von den ersten, ich sag jetzt mal 45 Minuten der Saison bis zu dem letzten Part jetzt gerade, die sind gerade wieder auf einem aufsteigenden Ast und deshalb treffen die sich jetzt gerade so ein bisschen auf einem sehr, sehr ähnlichen Niveau. Deswegen finde ich das großartig, dass sie nochmal gegeneinander spielen. Mir ist tendenziell fast egal, was vergangenen Sonntag passiert ist, denn diesen Sonntag ist es nicht, es spielt Bayern gegen Bruchhausen-Vilsen, sondern es spielen zwei Teams, die auf Augenhöhe aufeinandertreffen, aber aus unterschiedlichen Richtungen kommt. Und da sehen wir auch nachher, wenn wir über das Power-Ranking sprechen, bei Nordic Storm bin ich dann jetzt ein bisschen zweifelnder. Denn wir haben die ganze Saison schon gesagt, wen haben die überhaupt schon geschlagen? Das war ganz lange nur ein halbkrankes Frankfurt-Team. Dann war es ganz knapp ein Rheinfire-Team. Und ansonsten irgendwie dann niemand mehr. Okay, gegen Frankfurt haben sie dann sogar nochmal verloren. Also Ich glaube nicht, dass die irgendein Favorit sind in dieser Partie.
Okay.
Sonntag, 14.30 Uhr auf ProSieben Max und Join.
The Champ! Zweifacher Titelverteidiger, Ryan Fire. Ohne Wenn und Abo auf Join. Gegen Nordic Storm.
Am Samstag gibt es aber auch schon ein Spiel, gleiche Uhrzeit, 14.30 Uhr auf ProSieben Max und Join.
Ohne Wenn und Abo.
Und zwar, weil am vergangenen Sonntag im ersten Spiel Madrid Frankfurt geschlagen hat. Das war das, was sich in einem Sport mit einer Postseason, mit Playoffs, alle wünschen. Letzter Spieltag, ein Win and In, ein Do or Die, ein Win or Go Home Spiel. Madrid gewinnt, nicht übermäßig deutlich, was? Aber sie waren das bessere Team und sie haben vermutlich wohl verdient gewonnen mit 47-32. Ohne jetzt zu viel über dieses Spiel zu sprechen, lass uns mit den beiden Headlines überhaupt anfangen. Wir haben einen neuen Dreifach-Kronenträger, Triple Crown Record Holder, Aaron Crookshank. Aaron Crookshank hat einen neuen Rekord aufgestellt. Er hat die meisten Catches, 122, die meisten Touchdowns, 20 und die meisten Yards mit 1729. Er hat damit alle drei Marken von Michael Castle bei den Munich Ravens von vor zwei Jahren pulverisiert. An seiner Seite Reed Sinnott, der 3900 und ein paar Yard Passing Yards in dieser Saison hat. 50 Passing-Touchdowns nach J.J. Clark, der den Rekord bisher hielt. Der zweite, der 50 geschafft hat in einer Saison und 400 Yards weniger. Diese Offensive sehen wir am Samstag. Und zwar tatsächlich...
Hat der 400 Yards weniger, der hat 400 Yards mehr.
Ja, ja, genau.
Ach so,
okay. Sinnott hat 3.900 und genau, Clark hatte 3.500.
Ja, genau.
Irgendwas.
Ja. Aber gut, dass du es ergänzt hast. Ich habe das auch so verstanden.
Und weil sie Frankfurt geschlagen haben, sehen wir sie am kommenden Samstag... in Stuttgart.
Bukaki.
Gegen die Search. Also Offensivpower. Offensivpower schlechthin. Geiles Wetter hoffentlich auf der Waldau. Madrid hat es verdient, auch wenn sie immer noch so ein bisschen nach dem Statement-Win suchen, gefühlt.
Ja. Ja, sie suchen nach diesem Statement-Sieg, aber sie haben es absolut verdient, in den Playoffs dabei zu sein, weil sie einfach die beste Offensive in der Liga haben. Und jetzt gegen Stuttgart in den Playoffs kommen nur noch Statement-Spiele. Jetzt können sie es beweisen, ob sie da wirklich hingehören oder ob Stuttgart, Icke, du hast vorhin von einem Gefälle gesprochen, ob Stuttgart halt wirklich doch noch dieses ein, zwei Level drüber ist.
Also bis es mir anders bewiesen wird, sind sie für mich. Einfach weil sie der Coaching-Staff den besten Coaching-Staff mit den Vienna Vikings.
Ja, er hat gelernt.
Immer alles in einem Satz, sodass es nicht schneidbar ist, zu sagen. Genau, der erfahrenste und beste Coaching-Staff. Die haben in den Playoffs nie verloren, außer gegen Ryan Fire. Ich snack mir gleich mal diese Information, die wir in unserem Editorial-Meeting heute hatten. Das ist für mich einfach so, aber damit will ich Madrid überhaupt nicht schlecht machen. Die Triple Crown ist in the house, der Quarterback ist in the house, der deutsche Running Back, Justus Selig ist in the house, da wird einfach geisteskrank, Justus,
Shoutout. Selig hatte wieder über 100 Total Yards, hatte noch einen Touchdown und war hinterher bei unserer Kollegin Sina am Mikrofon.
Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Einzug in die Playoffs, letzte Chance genutzt, wie fühlt sich das an?
Es fühlt sich so krass an, also wirklich, die ganze Mannschaft dafür gekämpft, unsere Besitzer sind die besten Menschen, wir hatten noch ein Riesendrama mit der Fluglinie, Koffer waren verloren gegangen, alles, einige wussten nicht, ob die heute spielen werden, deswegen der Sieg ist Flug verspätet, Koffer verloren, heute früh alles ist passiert und jetzt also der Sieg, jetzt fühlen wir uns so schlagbar logischerweise.
Jetzt haben wir gerade eben unsere Man of the Matches gekürt und zwar Reed Sinnott und Aaron Crookshank, was sagst du zu diesen beiden Jungs?
Die zwei, also... dass ich sie kennenlernen durfte, dass ich mit denen spielen darf, in meinem ersten ELF-Jahr auch noch, also in meinem ersten Herrenjahr. Das ist so eine Ehre, auch von Reed zu lernen. Ich meine, der hat so viel Erfahrung, wie der über Football redet, wie der Football versteht. Das ist, der sagt irgendwas so, mindblown. Also wirklich geisteskrank, mit den Jungs zu spielen, das ist mega und das macht einfach Spaß. Football macht einfach nur Spaß mit denen.
Wo ist Justus Selig in deinem Man-Crush-Ranking in der ELF?
Das ist auf jeden Fall, arbeitet sich hart nach oben. Ich habe als Reese Horn bei der Two-Point-Conversion von den Vienna Vikings gegen die Paris Musketeers schon gestoppt war in diesem Spiel am Samstag, wo sie gewinnen wollten und dann sich doch durchgekämpft hat, habe ich gesagt, Reese Sinnott, der kommt immer in die Endzone.
Reese Horn, Entschuldigung.
Oh Gott, das ist die Hitze. Reese Horn.
Gut, dass du es in einem Satz gesagt hast, dass man es nicht mehr rausschneiden kann.
Ja. Soll ich es nochmal sagen?
Nein.
Okay, gut. Deshalb, ich würde sagen, die Top 3 sind tatsächlich gerade Luis Geier, Reese Horn und dann sind auf 3 gerade geteilt bei den Man Crushes Jadrian Clark und Justus Selig.
Okay. Sinnott 21 von 24, 360 Yards, 6 Touchdowns. Der Mann ist unfassbar. Ihr habt vergangene Woche relativ ausführlich über Andrew Weidinger und seine Strategie, was Kaderzusammenstellung angeht, gesprochen. Mit Ich glaube, es waren dann am Ende 6 EU-Imports, die alle in der Offensive waren. Genau. Ja, 6 EU-Imports, genau. Es funktioniert. Also vielleicht nicht in jedem Spiel und sie lassen ja auch regelmäßig viele Punkte zu, hier schon wieder über 30. Aber es gewinnt nun mal eben der, der einen Punkt mehr macht. Und das war in alle den Spielen, auch die sie verloren haben, immer möglich, dass Madrid dieses Team ist. Also ich glaube, wir fragen ihn mal am Samstag, wenn wir ihn treffen, Luis Geier, vor dem Spiel. Vielleicht kriegen wir eine ehrliche Antwort. Also ich glaube nicht, dass man sich die Madrid Bravos wünscht für ein Playoff-Spiel.
Als Gegner natürlich. Das ist eine gute Frage. Da werden wir leider keine ehrliche Antwort drauf bekommen. Aber ich würde behaupten, Stuttgart freut sich aus vielerlei Gründen über dieses Playoff-Picture. Weil sie würden, wenn wir davon ausgehen, dass, also sie haben den höchsten Seed, heißt, sie müssen nicht nach Wien für das Halbfinale. Ich glaube, Stuttgart ist okay.
Meinst du nicht, dass sie sich gefreut hätten, nochmal gegen Ryan Fire zu spielen?
Auf keinen Fall.
Ich glaube, also klar sind sie nicht so stark wie letztes Jahr und das Jahr zuvor. Tom Suda ist nicht da bei Ryan Fire. Deshalb ist das ein besserer Gegner in diesem Jahr für Stuttgart Search. Aber nee, ich glaube tatsächlich, die sagen, mit Madrid können wir umgehen. Auch weil die Defense ja, obwohl Stuttgart so, wenn man auf die Statistiken Jadic und so weiter guckt, ist ja Stuttgart sogar die 2 in der Liga nach Madrid. Aber gerade Defense ist so tatsächlich. Ich hab's nachgeguckt. Ja. Nach Madrid haben die.
Das müssen wir natürlich jetzt alles double-checken, wenn du solche Sachen sagst.
Haben die zweitmeisten Yards produziert nach Madrid pro Game. Die aber vor allen Dingen auch über super starkes Laufspiel. Also, ich meine, Total Yards. Hat seine Stärke, würde ich sagen, immer auf der defensiven Seite in dieser Mannschaft. Und zwar nicht, weil da mehr Talent schlummert. In der Offensive ist super viel Talent. Harley Junior, Luis Geier, ich hab's mir noch aufgeschrieben, komm, lass ich jetzt noch die Namen. Harley Junior, Luis Geier, also genau, Hunter und Ojewo, also die beiden Running Backs. Dann Quarterback Riley Hennessy hat auch schon in den Finale gespielt. Die sind schon gut, aber die Defensive ist in diesem Jahr wieder
so gut, dass sie gegen Madrid bestehen kann?
Absolut, absolut. Weil Madrid hat einen Faktor, und der wird gegen Stuttgart definitiv schlechter sein als die gesamte Saison über. Red Zone Percentage. In der Red Zone haben die immer gescored. Über 75% Madrid. Und Stuttgart ist da einfach gut. Stuttgart hat jetzt eine Woche Zeit, sich darauf vorzubereiten. Die werden wissen, was Madrid macht, wenn die in der letzten 20 sind. Und da vertraue ich einfach aus den Erfahrungen der letzten 2 Jahre. Wir sind im dritten Jahr mit diesem Regime. Wir sind schon im dritten Jahr mit diesem Regime von Jordan Newman. Da
ist er wieder, der ist wieder die Politik. Es fühlt sich an, als wäre er schon 3 Jahre Präsident.
Ja. Stimmt, ja. Ich vertraue darauf, und zwar nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil ich einfach sehe, dass es passieren wird, dass die Stuttgart Search Defense an der
Stelle. Aber das finde ich wirklich interessant, weil wenn ich Andrew Weidinger und damit seiner Madrid Offense zugucke, habe ich das Gefühl, der wird einen Schritt voraus sein. Was ja auch, also streng genommen sowieso so ist, denn die Offensive agiert und die Defensive reagiert.
Ja.
Er kann sich was Neues ausdenken, Stuttgart nicht so richtig. Also die Passverteidigung, vor allem die Secondary, muss immer reagieren. Die können zwar eine neue Coverage spielen oder eine Variation, die es vorher noch nicht gab, aber was Reed Sinnott und Co. sich ausdenken oder ausgedacht bekommen.
Jetzt ist für alle klar, es ist wirklich die Hitze, wenn so er eher anfängt, ausgedenkt bekommen.
Reed Sinnott hat mal einen Behind-the-Back-Pass geworfen zu einem Touchdown.
Patrick Mahomes!
Genau, das ist Patrick Mahomes-artiges Quarterback-Spielen.
Ja.
Sowas wird es am Samstag auch wieder geben. Und vielleicht fummelt Yassir, oder vielleicht lässt Yassir Raji dieses Mal den Ball nicht fallen.
Wollen wir Jordan Newman
und jetzt vielleicht anrufen? Fängt Justus Selig den Ball dieses Mal auf dem Weg in die Endzone.
Wollen wir Jordan Newman jetzt anrufen und fragen, wünschst du dir, dass Reed Sinnott Behind-the-Back-Pass zum Touchdown versucht? Da würde er sagen, hell yes!
Jordan Newman macht nicht die Defensive. Aber was ich noch sagen möchte, ganz kurz dazu, bevor wir zum Power-Ranking...
Zu diesem Thema
will da noch von ihm eine These bleiben. Also, Stuttgart hat in der Breite den qualitativ hochwertigeren Kader. Das heißt, ich habe volles Vertrauen darauf, dass die Stuttgarter Defensive die Offense der Madrid Bravos öfters aufhalten wird als andersrum. Weil das ist die Defense mit den meisten Turnovern in der ELF. Die werden Stops oder Turnover gegen Madrid kreieren und nicht 50 oder 60 Punkte hinbekommen.
Jetzt musst du natürlich weitermachen.
Ja, sorry. Auf jeden Fall wird Stuttgart sich auf die Dauer des Spiels einfach durch ihre bessere Kaderqualität ganz langweilig, ganz schwäbisch, einfach weil sie in der Breite besser sind, durchsetzen.
Wunderbar. Schwaben sind langweilig. Ihr habt es hier sind zuerst sie. Gehört. Ja, sind
wir bei der okay. Ich bin Badener, Entschuldigung.
Ich will von jedem eine These. Nein, so leicht kommen wir hier nicht raus. wir besprechen hier gerade die Wildcard-Round. Deine These ist Stuttgart über die Kaderbreite. Meine These ist, der Schlüssel zu diesem Spiel, der uns den Sieger zeigen wird, ist nicht, schafft es Stuttgart Madrid häufig genug zu stoppen, weil das wird passieren. Meiner Meinung nach wird der Schlüssel sein, bekommt Stuttgart seine Offense, wenn es eng wird, dauerhaft in Bewegung. Behalten sie die Fähigkeit, immer zu scoren. Und jetzt würde ich gern von Mattes seine These wissen. Wer entscheidet dieses Spiel?
Ich glaube Madrids Offensive.
Okay.
Puh.
Gut. Okay.
Dann Wild
Take. Machen wir jetzt noch
ganz kurz noch zu Wild Take. Fast so wild wie deine beiden Playoff-Tipps.
Hier, zu diesem Spiel bitte das Gleiche. Nordic Storm gegen Rheinfire.
Drei Thesen.
Hier, du, wer anfangen möchte?
Du. Ich fange an und sage,
überlegen, Mattes.
Der Nordic Storm Coaching Staff hat lange nicht alles gezeigt. Wenn Rheinfire jetzt denkt, hoho, sie haben uns viele Looks gegeben, da sind sehr erfahrene Coaches in Brandon Noble, dem Defensive Coordinator, und John Schub, dem größten offensiven Genie, vielleicht auf einem Level mit Andrew Weidinger in der Liga. Die werden nächste Woche sharp sein, bereit sein und knapp gegen Rheinfire gewinnen und den zweifachen Champion die Seele brechen.
Das dürfen wir nicht vergessen. Genau, der Champ ist der Champ.
Solange Dark Souls bis er gespielt wird. Gestern. Ne?
Dark Souls, kenn ich nicht.
Schön, dass du trotzdem drüber lachst.
Natürlich, Fernsehprofi. Ich glaube, bei beiden Teams wird eine Offensive richtig, und wir sind hier im Podcast, reinscheißen, wie Christian sagen würde. Ich glaube, der Druck wird hoch und man hat zu viel vom anderen gesehen. Ja. Ich glaube eben schon, dass man jetzt Looks and Tendencies kennt, und bei Rheinfire fehlt einfach der Flow, der ist erst seit zwei Wochen da. Roat Dagdelen ist jetzt der Playcaller. Die ersten 4-5 Wochen waren eine Katastrophe mit Coach etc. Ihr kennt die ganzen Geschichten.
Du nicht, offensichtlich.
Ja. Ich glaube, eine von beiden Offensiven wird einbrechen. Und welche auch immer das ist, da wird das andere Team richtig drüber rauschen. Ich glaube, das wird ein klareres Ergebnis als die ersten beiden Spiele.
Krass. Entscheidung nach dem Two-Minute-Warning im vierten Viertel ist meine Prediction. Denn wenn schon John Schub und die Nordic Storm Coaches so genial wären, hätten sie mehr als 19 Punkte gemacht. Und du musst auch darauf vorbereitet sein, dass es laut ist. Also
die Spieler machen die Punkte, nicht die Coaches,
ja, genau. By the way. Aber das hat uns Louis Geier erzählt, selbst wenn sie nach München kommen, wo nicht mal halb so viele Zuschauer sind wie in Duisburg, bereiten sie sich in der Woche drauf vor auf Silent Counts. Wer deshalb scheitert in einem Spiel, der hat seinen Job wirklich schlecht gemacht.
Ja gut, wie soll's? Egal, ja. Ja, Power Ranking.
Christian und ich, weil Christoph nicht möchte und sich dessen zu schade und zu faul ist, ranken jede Woche die 16 Teams der ELF von 1 bis 16 und nehmen einen Mittelwert. Wir haben uns für die Playoffs, weil es nur noch 6 Teams sind, die aktiv sind, nur die Teams 1 bis 6 genommen und den Mittelwert errechnet. Und Christian, ich kann jetzt sagen, wir machen das jetzt zum vierten, machen wir es zum fünften Jahr, ich glaube zum vierten Jahr, machen wir wöchentlich das Power Ranking. Wir haben noch nie so weit auseinander gelegen. Und das, obwohl es ja nur 6 Teams sind.
Da fehlt wohl mein guter Einfluss.
Die Vienna Vikings auf der 1. Die Stuttgart Search auf der 2, dann die Munich Ravens. Auf der 4 die Madrid Bravos. 5 und 6 sind Nordic Storm und Rheinfire. Das sind
Haters.
Deine 1 bis 6 und meine 1 bis 6 als Mittelwert. Uff. Unsere einzelnen Rankings haben ordentlich Diskrepanzen. Ich gehe es nur ganz schnell durch. Achso. Stuttgart hast du auf der 1.
Yes.
Stuttgart hat mich auf der 4.
Wow.
Tschüss, Junge. Ey. Madrid hast du auf der 6. Ich auf der 3, durch puren Zufall dort, wo ich sie auch in der Preseason schon hatte.
Okay.
Ja, red mal weiter.
Ja, wo sind noch Diskrepanzen?
Dann wird es ein bisschen geringer. Rheinfire hast du auf der 4, ich auf der 6.
Uff.
Und Wien hast du auf der 2, ich auf der 1. München hast du auf der 3, ich auf der
2. Lass uns von hinten anfangen. Du hast Rheinfire auf der 6, warum?
Ich habe Rheinfire auf der 6, weil sie für mich das Team sind, was am wenigsten mit der mentalen Stärke in dieses Spiel, in diese Playoffs reingeht. Und du hattest es vor der Aufnahme schon mal hier gesagt, wir sollten das an der Stelle nochmal unterstreichen, das ist kein Playoff-Ranking oder keine Prediction fürs kommende Wochenende, sondern ich würde jetzt gerade sagen, die Rheinfire sind für die Playoffs, wo es um ein Spiel geht, um 60 Minuten plus eventuell eine Overtime hinten raus, das Team, bei dem ich am wenigsten, ich will gar nicht sagen Talent, aber Talent sehe und am wenigsten den mentalen Rückenwind, der zum Beispiel die Munich Ravens haben oder den immer schon die Vienna Vikings haben. Deswegen sind sie für mich auf der 6. Aber um nochmal zurückzukommen zu dem, was wir vor 5 Minuten besprochen haben, also der Rückstand in Anführungszeichen, die Distanz, die Diskrepanz zur 5, Nordic Storm, durch Zufall spielen sie jetzt gegeneinander, ist sehr, sehr viel geringer geworden. Also die Nordic Storm waren fast die gesamte Saison auf der 1 und sind jetzt gerade erst in unseren Rankings so ein bisschen runtergerutscht. Ja. Die 5 und 6 sind sehr, sehr klar für mich.
Handy weg.
Ein Level.
Nee, ich wollte nochmal schauen. Ich habe sie auf 4 und 5, weil ich sie auch auf Augenhöhe sehe tatsächlich. Deswegen lass uns direkt bei der 5 weitermachen. Nordic Storm, gute Offensive, die aber jetzt ein bisschen gestruggelt hat hinten raus. Einmal gegen Frankfurt, die haben ja nur 2 Niederlagen in der Saison. Die kamen beide sehr weit hinten in der Saison. Einmal jetzt in der letzten Woche gegen Rheinfire und dann vor 3 Wochen, also 2,5 Wochen, gegen Frankfurt. Was gegen sie spricht, ist eben, dass diese Niederlagen zu Ende der Saison kamen. Die haben stark gestartet und jetzt, wo so die Teams sich ein bisschen mehr finden, geht der Effekt bei Nordic genau in die andere Richtung, dass man das Gefühl hat, die verlieren so ein bisschen ihr Selbstverständnis, dass einfach jeder Drive ein Touchdown ist. Und deswegen, shaky, damit kann ich leben, dass die an der 5 stehen. Du hast Madrid an deinem Power-Ranking sehr, sehr hoch. Deswegen landen sie an der 4, ich sie sehr, sehr tief. Was siehst du bei diesem Team, was dich so begeistert?
Madrid hat die beste Offensive der Liga. Und da geht es mir jetzt nicht um einzelne oder Teamstatistiken, auch wenn sie natürlich in vielem ganz weit vorne sind. Madrid hat bisher in fast jedem Spiel, selbst in den Spielen, wo sie verloren haben, gegen Frankfurt zum Beispiel oder gegen München, immer etwas gezeigt, was verboten einfach aussieht. Reed Sinnott ist so head and shoulders, und das ist so keine Werbung sein, so viel besser als alle anderen Quarterbacks auf ihn individuell bezogen. Statistisch mag Jadrian Clark mal mehr Touchdowns geworfen haben, aber er hat so viel mehr den Blick auf das, was in dieser Offensive passiert. Und er ist eine Person, Reed Sinnott meine ich, für den würde ich gern spielen, weil er dich nicht anschreit, sondern weil er dich besser macht, wie der über Justus Selig spricht. Das ist genauso ein Man-Crush, wie Christoph ihn auf Justus Selig hat. Aaron Cruikshank, dem könntest du den Ball mit einem 17-Yard-Rückwärtspass geben und er wäre noch eine Gefahr, einen 60-Yard-Touchdown zu erlaufen. Diese Offensive mit Andrew Weidinger ist das Nonplusultra.
Ich sehe einen Cut-off nach den ersten 3 Teams. Also gegen doch? Nordic und Rheinfire sehe ich sie mit Chancen, deswegen kann ich damit leben, dass du sie auf 4 oder unser Mittelwert auf 4 ist und wir sie da platziert haben. Aber die 3 Teams vorne sind in meinen Augen einen Ticken besser als die anderen. Das ist
vielleicht mein Eingangsstatement richtig gewesen mit dem Abfall, den man unter den Teams sieht. Ich möchte kurz darauf hinweisen, dass für die Playoffs ich mir nicht sicher bin, ob nicht in diesen Playoffs mindestens mal ein Quarterback ist, und ich sage wirklich jetzt nicht wen, aber mindestens mal ein Quarterback ist, der für die Playoffs mindestens so gut geeignet ist wie Reed Sinnott. Also der ist schon vom Quarterbacking her durchaus, wie du sagst, der Beste in der Liga. Das stimmt wohl, aber wenn man ein Spiel gewinnen muss, bin ich erstmal gespannt, ob das weiterhin alles so gut aussieht.
Du willst es ja nicht verraten, aber ist es vielleicht der Quarterback des Teams, das bei uns auf der 3 gelandet ist?
Ist gut möglich.
Auf der 3 sind die Munich Ravens, die bei uns wirklich nah beieinander sind. Ich auf der 2, du auf der 3. Auch da würde ich jetzt gar nicht sagen, das hat am Ende auch nur mit Nachkommastellen natürlich offensichtlich zu tun. Diese 3 Teams, selbst Stuttgart, die ich noch einen Platz unter den Madrid Bravos habe, ich muss sie ja irgendwie ranken. Aber die 1 bis 6, vielleicht nur 1 bis 4, sind so nah beieinander. Es gibt auch unter diesen 6en kein Final-Matchup, das ich nicht sehen möchte. Wien ist für mich auf der 1, weil sie eigentlich seit Jahren die Nummer 1 sind. Abzüglich natürlich der Spiele, die sie dann gegen die Rheinfire zum Beispiel im Finale verloren haben. Stuttgart, Serge, du hast die Konstanz auch im Coaching-Staff angesprochen. Ich weiß nicht, ob die eingespielt genug sind. Was bescheuert klingt, weil sie natürlich extrem viele Spiele so deutlich gewonnen haben, dass die Backup sehr viel Zeit bekommen haben, was definitiv hilft. Aber bei allem Respekt den Heidrichs und den sonst welchen Backups gegenüber, du willst ja gar nicht, dass die spielen in den Playoffs. Du willst die jetzt ja gar nicht mehr sehen. Du willst ja mit deinen Startern den Gegner nach Hause schicken. Deshalb, ich kann mir fast vorstellen, dass denen so ein bisschen an Rhythmus fehlen wird für diese nächsten 1, 2 oder 3 Spiele.
Das ist auf jeden Fall ein Vorwurf oder eine These, die du in den Raum stellst, die wir beide, Christian und ich, auch diskutiert haben, als wir vor 2 Wochen Stuttgart gegen Köln kommentierten. Vielleicht haben wir on-air diskutiert, auf jeden Fall aber off-air. Die Situation ist, glaube ich, nicht optimal. Und auch wenn Stuttgart das immer sehr embraced und am Ende in einem Playoff-Run, wo du jetzt 3 Spiele machen musst in 3 Wochen, wo schon nochmal anders gespielt wird. Das ist gerade in der ELF dann spielbar, wenn 75% eigentlich Arbeitnehmer sind und nur 25% der Menschen Vollprofi sind. Da wird der Unterschied spürbar sein. Und dann ist es ein Vorteil, wenn du alle Leute Plug and Play reinschieben kannst. Natürlich mit Abstrichen. Gibt schon zwischen Robert Lachmann und dem zweiten Pass-Rusher oder dem zweiten, der dann von der Bank käme, gibt es einen Unterschied. Aber das ist schon nicht nur ihr Laber, sondern die glauben da wirklich dann, dass ihnen nicht weiterhilft. Aber es ist ein Nachteil, dass sie mehr Spiele hatten zum Schluss, die einfach wertlos waren, weil der Gegner fehl war und Köln war und dann war noch eine Bye-Week dazwischen. Und dann hat hier mal ein bisschen was gezogen und dann sagt man natürlich, ja, okay, Spiel, lassen wir heute nicht spielen. Also,
du hast vergangene Woche gesagt, wo ich voll zustimmen würde als Nicht-Coach, kein Coach wünscht sich ein Spiel, wenn er auch eine Bye-Week haben könnte, gerade in den Playoffs.
Ja.
Natürlich hättest du am liebsten eine spielfreie Woche, um dich erholen, um vielleicht auch noch ein bisschen planen zu können. Ich glaube, Stuttgart ist nicht ganz böse darum. Also jetzt, wo sie es haben, sagen sie nicht, oh, wie doof, dass es nicht passiert ist, aber ich glaube, das kann denen vielleicht helfen, dieses Spiel zu haben, und sie würden dann in der kommenden Woche im Halbfinale in einem möglichen gegen München in München spielen. Da hilft es vorher nochmal ein Spiel gehabt zu haben, was zählt, was relevant ist mit einem richtigen Gegner.
Alles, was ich noch sagen möchte, der letzte Test von Stuttgart, ich bin da bei euch, die müssen natürlich irgendwie eingespielt sein. Der letzte echte Test war gegen Paris 26-8 weggeklatscht. Das war zu keinem Zeitpunkt eng. Ja. Die haben sich mit diesem Team leichter getan als die Vienna Vikings, die 2-mal nur sehr knapp gewonnen haben. Und zum Beispiel Ryan Fire, zugegebenermaßen, die haben in Woche 2, das ist wirklich zu Beginn der Saison, auch gegen Paris, auch ihr eines Spiel verloren. Aber das war der letzte echte Test. Das ist das Level, auf dem ich Paris in den Playoffs erwarte. Und da sind sie einfach besser als die Teams hinter ihnen.
Und das war vor fast 5 Wochen. Also diesen Samstag wird das Spiel fast 5 Wochen her sein. Und es war ja auch kein richtiger Test. Also nicht mal der richtige Test war ein richtiger Test, weil sie
die
ziemlich gut dominiert haben.
Ja, nur die Defensive. Also die Defensive hat da dominiert. Die Defensive war schuld an dieser Zerstörung.
Und aber die hat ja mitgemacht.
Genau, die ist zumindest immer dabei. Ich will noch kurz einen Satz zur 3 sagen. München, weil ich mir gerade nochmal die Statistik von Russell Tabor aufgemacht habe, weil man, wenn man nur die Statistiken sich immer anguckt, schon seit jetzt mittlerweile 1, 2, 3, 4, 5 Wochen den Eindruck gewinnen könnte, hä, was labern die da alle? Unsere Aussage, dass der so gut ist, beruht A, auf allen Hintergrundgesprächen, die wir führen, und zwar nicht nur mit München selbst, sondern auch mit allen gegnerischen Coaches und Beteiligten, die sagen, der Typ ist ein Problem für uns, weil die Statistiken sind, die sind echt nicht gut. Also die Completion Percentage ist jetzt gegen Wrockler war sie gut, aber also nicht mal 50% im Schnitt, weil da einfach 2 unter 40, gerade mal 40 gegen Tirol waren. Klar, Witterungsbedingungen, aber der Typ ist durch seine Mobilität, durch seine Fähigkeit, den Ball zu laufen, so eine Bedrohung, dass diese Mannschaft auch bei First Down durch Rushes so viel besser ist, von der Percentage her, als alle anderen verbliebenen Teams in der Liga. Der Dude ist ein Problem und in den Playoffs, warte, ich habe eben mal mir Zahlen rausgeschrieben, deshalb kann ich es jetzt mal durch die Zahl belegen, was ich eh sehe und was ich weiß. In den Playoffs, wir kennen das aus der NFL, wenn Patrick Mahomes, wenn Josh Allen, diese mobilen Quarterbacks, die dir immer das, ich weiß, der Vergleich tut weh, aber diese mobilen Quarterbacks, die dir ein First Down erkaufen, wo kein First Down mehr da war, wenn du mit dem Rücken zur Wand bist, so ein Typ ist Russell Tabor, nach dem, was wir bislang gesehen haben. Und selbst wenn es manchmal ein bisschen stottert, glaube ich deshalb, dass die Munich Ravens beispielsweise ein Team sind, was vielleicht einen Quarterback hat, der sogar für ein so ein Spiel besser zu bewerten ist als Reed Sinnott.
Ich stehe 100% dahinter, was du gesagt hast. Für mich ist Russell Tabor der beste Fighter unter den Quarterbacks. Vielleicht nicht der beste Quarterback, was ja vor allem eben übers Werfen definiert wird, traditionell zumindest. Mhm. Aber den möchte ich als meinen Quarterback haben. Mhm. Gleich in der Read Senate.
Seit 3 Spielen ohne Interception, Russell Taylor. Let's go.
Haben wir noch schlaue Worte zum Sonntag? Und damit meine ich nicht den kommenden Sonntag, sondern Abschlussworte.
Ich kann euch sagen, dass wie immer das passiert ist, was zu Recht bemängelt wird. Wir haben ca. 35 Minuten über Power Rankings und Playoff-Ausblicke gesprochen. Was wir nicht gesagt haben, ist, ja, grüß die, servus die Hand, wie geht's miteinander? Es wurde nicht einmal über Wien gesprochen. Gratulation an alle Beteiligten.
Wien ist es egal, gegen wen sie spielen. Über die müssen wir nicht sprechen, die kommen ins Finale, egal gegen wen sie im Semifinale
spielen. Ich will noch ein Statement haben, weil alle scheinbar dieses Spiel ein bisschen geguckt haben. Ist das jetzt eine Überraschung gewesen, dass Paris in diesem Spiel bis zum Ablauf der Clock das Spiel gewonnen hatte, bis die Two-Point-Conversion erzielt wurde? Also ich weiß nicht, ob ich überrascht war, weil ich erst Mitte des dritten Quarters eingestiegen bin. Aber war das jetzt eher in... Also sie sind ja bei euch auf der 1, aber war das jetzt eher ein Zeichen, was sie ein bisschen da weggeschoben hat? Oder Stuttgart dich da rangebracht hat? Das würde ich jetzt ja noch wissen.
Wien ist nicht unschlagbar. Die haben gegen Rheinfire verloren dieses Jahr, als Rheinfire noch gestruggelt hat. Die haben 2 knappe Spiele gegen die Paris Musketeers gehabt, die nicht in den Playoffs sind, zugegebenermaßen. Gerade wegen diesen schweren Spielen gegen Wien und so weiter. Aber Wien ist schlagbar, gerade von den anderen Top-Teams wie Stuttgart und München. Aber ich sehe sie trotzdem als Favoriten in die Playoffs gehen.
Beziehungsweise ich war Samstag am Fjord.
Das ist wirklich nicht richtig.
In der Nähe von Odder.
Krass.
War toll.
Odder.
Ganz, ganz viel Wasser, ganz viele Berge, ganz viele Wasserfälle.
Odder Matthäus.
Vielen Dank
like fürs Otters.
Zuhören.
Ottawa, die Stadt, wo nie ein Otter war.
Ich bin sehr gespannt, ob ich die anderen beiden kommende Woche noch mit ans Mikrofon lasse oder ob ich wieder in den alten Raum zurückgehe. Hat mir deutlich besser gefallen.
Viel Spaß dort. Okay.